Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Rückblock, dem Kompaktformat von Bitcoin Verstehen. Mein Name ist Manuel und gemeinsam mit Jonas betreibe ich den Podcast Bitcoin Verstehen, in dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. In dieser Folge, die unsere Folge 92 zusammenfasst, gehen wir der Frage nach, inwieweit Bitcoin als disruptive Technologie bezeichnet werden könnte. Dafür muss man natürlich zunächst die Frage beantworten, was eigentlich eine disruptive Technologie ist. Dabei handelt es sich um eine Innovation, die die Erfolgsserie einer bisher bestehenden Technologie ersetzt oder diese vollständig vom Markt verdrängt. Das heißt, die Position der etablierten Marktteilnehmer wird gänzlich zerstört. Die etablierten Marktteilnehmer verschwinden mit der Zeit. Das heißt, es handelt sich um Technologien, die in gewisser Weise einen kompletten Systemwechsel bewirken. Rückblickend würde ich dazu zum Beispiel den Buchdruck zählen, die Dampfmaschine, das Internet, die Erfindung des Rades und wenn man auch Entdeckungen dazu zählen möchte, auch die Entdeckung des Feuers. Das Internet würde ich auch noch dazu zählen. Das heißt, in Summe haben wir bisher vielleicht 6, 7 Erfindungen oder Entdeckungen, die eben wirkliche disruptive Technologien sind. Das betone ich deshalb, weil der Begriff Disruption oder disruptive Technologie sehr inflationär verwendet wird. Wichtig ist, nicht alles, was neu ist, nicht alles, was einen anderen Lösungsansatz verfolgt, ist automatisch eine disruptive Technologie. Diese Art Technologie kann man auch daran erkennen, dass die schon angesprochenen etablierten Marktteilnehmer sehr heftig, teilweise wirklich drastisch reagieren. Dabei durchlaufen wir immer wieder die gleichen Phasen. Phase 1, ignorieren. Das heißt, die etablierten Marktteilnehmer nehmen das Produkt entweder nicht wahr oder wenn sie es wahrnehmen, lachen sie darüber, spotten darüber. Phase 2, die Marktteilnehmer erkennen das Produkt. Dieses neue Produkt tritt mehr und mehr in die Öffentlichkeit und wird erstmal schlecht gemacht. Das heißt, man zieht Vergleiche zu den etablierten Produkten. Man sagt beispielsweise, wir sind aber viel besser aus folgenden Gründen oder der neue Marktteilnehmer ist viel schlechter, weil er dieses und jenes nicht kann. Und schlussendlich sind wir dann in der dritten Phase, in dem die etablierten Player verschwinden, weil der neue Player all das kann, was die bisherigen Marktteilnehmer auch konnten, nur der neue Marktteilnehmer kann es besser, schneller und günstiger. Okay, schauen wir uns an, ob Bitcoin eben eine solche disruptive Technologie ist. Die Phase des Ignorierens, da sind wir uns, glaube ich, einig, haben wir hinter uns. Zu Beginn war Bitcoin eben dieses verrückte Internetgeld. Vor 14, 15 Jahren haben sich wirklich die wenigsten mit Bitcoin auseinandergesetzt. Aber wir sind definitiv in der zweiten Phase, möglicherweise auch schon am Ende dieser zweiten Phase, wo Bitcoin eben massiv angegangen wird. Sehr lange haben wir insbesondere in Deutschland Überschriften lesen müssen wie Bitcoin verbraucht so viel Strom wie Land XY, die Transaktionen dauern sehr lange, die Skalierbarkeit sei nicht gegeben. Das heißt, in dieser Kritikphase sind wir, möglicherweise sind wir aber auch am Ende dieser Phase, weil beispielsweise Berichte wie der von KPMG veröffentlichte oder die Tatsache, dass jetzt auch BlackRock und Co., also die Vermögensverwalter der Welt, Bitcoin für sich erkennen, den Schluss nahelegt, dass hier möglicherweise ein Umdenken stattfindet. Dazu passt auch ins Bild, dass immer mehr Banken, wie beispielsweise vor kurzem die Commerzbank, eine Kryptoverwahrlizenz in Deutschland erhalten haben. Deshalb ist der Spruch, den man häufig in der Bitcoin-Welt hört, auch ganz passend. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. In welcher Phase wir gerade sind, möchte ich nicht abschließend beurteilen. Für mich steht aber fest, dass die Richtung relativ klar ist. Aber welche disruptiven Eigenschaften bringt Bitcoin denn jetzt eigentlich mit? Da wir hier in einer Kompaktfolge sind, möchte ich mich nur auf Bitcoins Eigenschaft als Geld konzentrieren. Und um den Vergleich ziehen zu können, müssen wir uns eben kurz anschauen, wie das im gängigen System abläuft. Wir haben ja immer die Bank in der Mitte. Es ist egal, ob es eine Geschäftsbank ist oder ein Level darüber, eine Zentralbank. Jedenfalls haben wir immer eine Bank in der Mitte und die Kontoinhaber, die eben bei der jeweiligen Bank ein Konto führen. Das heißt, die Bank verwahrt in gewisser Weise dein Geld. Die Bank hat aber noch eine andere Funktion. Die Bank gibt nämlich auch Geld aus. Die Zentralbank hat das Geldschöpfungsmonopol auf das Zentralbankgeld und die Geschäftsbanken können Chiralbankgeld schöpfen. Wie ist es bei Bitcoin? Naja, der Zugang zu Geld hängt eben auf einmal nicht mehr von einer Organisation in der Mitte ab. Nicht umsonst gibt es das Credo Be Your Own Bank, also sei deine eigene Bank. Und an dieser Stelle ist es erstmal vollkommen egal, ob das etwas Besonderes ist, weil die nächste Bank eben nicht in Reichweite ist oder weil ich mangels Papiere überhaupt keinen Zugang zum Bankensystem habe. Also Die Tatsache allein ist schon gewaltig. Was auch noch besonders ist, ist aber die Tatsache, dass wirklich jeder Geld herstellen kann. Das heißt, dieses angesprochene Monopol bei den Zentralbanken oder bei den Giralbanken würde es auch nicht mehr geben. Jeder mit Zugang zu Strom kann Bitcoin herstellen, kann Bitcoin minen. Ob sich das finanziell lohnt, ist selbstverständlich eine andere Frage. Aber die Tatsache, dass das möglich ist, ist schon gewaltig. Das Besondere ist jetzt eben, dass wir den Mittelsmann nicht mehr brauchen, um Geld herauszugeben. Und wir können uns trotzdem sicher sein, dass die so in Umlauf gekommenen Bitcoin richtige Bitcoin, also keine gefälschten Bitcoin sind. Weil die Funktion der Kontrollinstanz übernimmt das Bitcoin-Netzwerk dezentral. Und so etwas gab es im Geldkontext nach meinem Kenntnisstand noch nie. Jetzt stellt sich natürlich zu Recht die Frage, warum erkennen diese Eigenschaften eigentlich so wenig? Und hier muss ich sagen, habe ich noch keine abschließende Antwort gefunden. Jonas und ich machen uns dazu wirklich schon lange Gedanken und haben noch nicht die eine Ursache für uns eben identifizieren können. Es gibt mehrere Ansätze. Ich möchte zweieinhalb Ansätze kurz benennen. Eine Theorie, wenn man so möchte, sagt schlicht, naja, es kommt halt auf das Lebensalter an. Es gibt verschiedene Grenzwerte. Manche sagen bis 35, manche sagen bis 37 Jahre, also bis zum 37. Lebensjahr, ist man eben offen für Neues, offen für neue Technologien. Und ab diesem Zeitpunkt schaut man eher zurück und sagt letztlich, naja, bis heute lief ja auch alles toll, also wozu das Ganze, wozu das Neue? Meiner Meinung nach greift das aber etwas zu kurz und in dieser Pauschalität sollte man das auch nicht sagen. Die Bereitschaft, Neues zu lernen oder die Bereitschaft, Neues zu akzeptieren, hängt nämlich meiner Auffassung nach von dem jeweiligen Menschen, von dem jeweiligen Individuum ab. Es gibt Menschen über 35, über 37, Menschen, die bis ins hohe Alter offen für Veränderungen sind, während andere im Laufe der Zeit eben dazu neigen, zurückzuschauen. Und das Alter allein ist hierfür nicht maßgeblich. Das deckt sich auch mit den Statistiken, die uns Spotify bzw. YouTube übermitteln. So ist es im Audioformat beispielsweise so, dass 40,8% unserer Zuhörer über 35 Jahre alt sind. Auf YouTube sind sogar 73,7% unserer Zuschauer bzw. Zuschauerinnen über 35 Jahre. So viel zu der These, dass man ab 35 Jahren nicht mehr offen für Neues ist. Also unsere Daten sind natürlich nicht repräsentativ, aber zumindest für unsere Zuhörerschaft gilt es nicht. Trotzdem ist der Mensch in gewisser Weise ein Gewohnheitstier. Man ist in seinem Alltag eingespielt. Man hat gewisse Mechanismen etabliert, um neue Dinge schnell eben zu bewerten. Und man neigt selbstverständlich dazu, Neues mit Altem zu vergleichen. Be your own bank. Wozu denn? Es gibt doch Banken und es gibt PayPal. Dezentrales freies Geld? Weshalb? Wir haben den Euro, es gibt den Dollar, ich brauche nicht mehr. Kapitalanlage? Wieso denn noch ein Finanzprodukt? Wir haben Aktien, ETFs, Derivate und tausend andere. Also wozu? Und um auf die Frage einzugehen, weshalb so wenig Menschen Bitcoin als Lösung erkennen, kommen Jonas und ich eben zu dem Schluss, dass Bitcoin Lösungen für Probleme bereithält, die wir im Westen einfach nicht haben. Wir haben eben Zugang zum Bankensystem und wir haben auch keine Inflationsraten im hohen zweistelligen Bereich. Ganz gleich, wenn man zum Alter steht, finde ich aber Folgendes aber doch noch beachtlich. Viele Leute, Jonas und mich eingeschlossen, sagen ja immer, Bitcoin sei sehr jung. Gemessen an Gold, gemessen am Aktienmarkt ist es auch so. Der Genesis-Block ist im Januar 2009 gemeint worden, mithin gerade mal 14 bzw. knapp 15 Jahre alt. Ich finde aber eine etwas andere Betrachtungsweise auch noch ganz interessant. Eine Generation von Menschen gilt als abgeschlossen, wenn 25 bis 30 Jahre vergangen sind. Das heißt, eine halbe Generation lebt bereits, die eine Welt ohne Bitcoin nicht kennt. Und wenn wir versuchen würden, uns Bitcoin als Mensch anzuschauen, dann wäre Bitcoin eine Person, die in 3 bis 4 Jahren volljährig ist. Also von dieser Sichtweise betrachtet, ist Bitcoin gar nicht mehr so jung. Ein weiteres Abgrenzungskriterium, das teilweise vorgetragen wird, ist das der Intelligenz. Das heißt, das Verständnis für Bitcoin soll mit Intelligenz korrelieren. Manchmal findet man auch die Aussage, dass Bitcoin ein Intelligenztest sei. Meiner Auffassung nach, und Jonas und Holger kamen in der Episode 92 zum gleichen Ergebnis, hat das Verständnis für Bitcoin aber nichts mit Intelligenz zu tun. Zweifellos gibt es sehr intelligente Menschen im Bitcoin-Bereich, die Bitcoin versuchen, bis ins letzte Detail zu verstehen. Aber genauso gibt es auch sehr intelligente Menschen, die einfach nichts von Bitcoin verstehen oder auch nicht verstehen wollen. Davon abgesehen kann man, wenn man sich die Sache von der anderen Seite anguckt, Bitcoin auch in einfachen Worten erklären, obwohl es in seinen Feinheiten zweifellos extrem komplex ist. Möglicherweise, und deshalb habe ich vorhin von 2,5 Lösungsansätzen gesprochen, ist das richtige Abgrenzungskriterium die Frage, inwieweit die Menschen in das System vertrauen oder nicht. Diese Fragestellung möchte ich hier nicht abschließend beantworten, weil das würde den Rahmen der Folge sprengen, aber Jonas und ich werden definitiv noch eine weitere Folge dazu aufnehmen. Nach allem stellt sich jetzt aber zu Recht die Frage, warum sind wir so sicher, dass sich Bitcoin durchsetzen wird? Wenn wir einfach mal schauen, vor 14, 15 Jahren ist Bitcoin, wenn man so möchte, auf die Welt gekommen. Egal, ob da jetzt eine Einzelperson oder eine Gruppe dahinter steht, es hat sich einfach als Idee verbreitet. Es gibt kein Marketingbudget, es gibt keine Förderer. Die Idee hat sich wirklich wie ein Lauffeuer von selbst verbreitet. Für mich stellt sich also weniger die Frage, warum ich so sicher sein kann, dass sich Bitcoin durchsetzen wird, sondern umgekehrt, wie kann ich denn die Entwicklung, die Bitcoin genommen hat, gemessen an der kurzen Zeit, die Bitcoin eben existiert, nicht wahrnehmen? Wie kann ich nicht registrieren, dass es ein Land gibt, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert? Wie kann ich nicht wahrnehmen, dass mittlerweile BlackRock und Co. einen Spot-ETF auf Bitcoin beantragt haben? Und wie kann an mir vorbeigehen, dass immer mehr Banken eine Krypto-Verwahrlizenz beantragen? Also ich verstehe es nicht, aber man muss natürlich, das gehört zur Wahrheit dazu, auch in gewisser Weise irgendwo etwas Visionär oder Träumer sein. Und was wir in 10 bzw. 15 Jahren sehen werden, wissen wir alle nicht. Fakt ist aber, die Sichtbarkeit Bitcoins erhöht sich immer und immer weiter. Und für mich persönlich ist die Idee bzw. Technologie Bitcoin definitiv eine, die das Potenzial hat, vergleichbar mit der Dampfmaschine oder mit dem Internet in die Geschichte einzugehen. So, das soll es gewesen sein mit der dritten Folge von Rückblock. Wie schon bei den letzten beiden Malen würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und diesem eine 5-Sterne-Bewertung dalasst. Oder solltet ihr den Podcast im Videoformat auf YouTube schauen, auch hier unseren Kanal abonniert, dem Video einen Daumen nach oben gebt und einen Kommentar hinterlasst. Bis nächste Woche. Ciao!